Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Welche Eltern wollen das nicht für ihr Kind? Es vor den Unbilden des Lebens bewahren, ihm Belastungen abnehmen und ihm alle Wünsche erfüllen. Das sind doch alles edle und gute Vorsätze für die Erziehung. Was kann daran schon falsch sein? Unser heutiger Gesprächsgast, der sagt nach über 30 Jahren Beratungspraxis mit Kindern, Familien und Jugendlichen, wer sein Kind auf diese Weise wohlmeinend verwöhnt, erzieht Menschen, die sich bedienen lassen und denen später die Kompetenz fehlt, Arbeit, Familie und Beziehung zu bewältigen. Das sind klare und harte Worte, die wir hinterfragen möchten. Unser Gesprächsgast hat übers Verwöhnen von Kindern ein Buch geschrieben. Verwöhnt, bestraft fürs Leben. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Reinhold Rute. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch, Herr Miller.
Herr Rute, Sie sind mittlerweile, wenn ich richtig gezählt habe, 83 Jahre alt.
Genau.
Und fast Zeit Ihres Lebens haben Sie als Ehefamilienberater und als Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche gearbeitet.
Ja, mehr oder weniger. Vorher habe ich in der Jugendarbeit gesteckt, habe mich sehr stark Jahrzehnte, 15 Jahre mit Jugendlichen beschäftigt, war auch Lehrer an einem Privatgymnasium.
Und Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. 100 oder noch mehr?
Es können über 100 sein, ja.
Okay, und Sie haben mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter ein Institut für therapeutische Seelsorge gegründet, das aber mittlerweile schon einige Zeit nicht mehr leiten. Das haben Sie abgegeben.
So ist es.
Herr Rute, wer will seinem Kind nicht das Beste geben und wer wünscht nicht, dass das Kind es einmal mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser haben sollte im Leben? Also warum sollte man sein Kind nicht verwöhnen? Sie haben dazu ein paar einführende Gedanken sich gemacht. Bitte schön, Herr Rute.
Ja, Sie haben das gerade gesagt, wir wollen das Beste für unser Kind. Wir haben uns aber angewöhnt zu sagen, das Gute, das wir für das Kind wollen, ist häufig nicht das Gute. Und sprechen wir mal etwas deutlich über die Verwöhnung. Ich glaube, die Verwöhnung ist genau die falsche Methode, Kinder auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Verwöhnte, wenn man das so sagen darf, tragen keine Verantwortung für sich und andere. Und verwöhnte Kinder sind, sehr pauschal gesagt, den Herausforderungen im Alltag nicht gewachsen. Verwöhnung kann heißen, diesem Kind unangenehme Erfahrungen zu ersparen. Häufig sind es besorgte und ängstliche Kinder, die viel zu viel Rücksicht nehmen. Sie verwöhnen, sie überbeschützen und das ist eben das Schlimme, sie lösen Aufgaben für ihre Kinder, die diese Kinder eigentlich selbst lösen sollten. Gefährdet sind manchmal auch zarte, kränkliche und ausgesprochen hübsche und sympathische Kinder. Das habe ich so erlebt. Die werden dann bevorzugt, sie werden verzärtelt, sie werden verwöhnt. Leider ist in der Fachliteratur das Wort Verwöhnung ein bisschen unterschlagen worden. Auch die Folgen sind mir für meine Begriffe zu sehr beschönigt worden. Im Grunde werden Kinder verwöhnt und damit, und wenn sie sehr stark verwöhnt werden, müssen wir sogar sagen, sie werden seelisch misshandelt. Warum? Weil wir ihnen zu viel abgenommen haben. Wir haben sie materiell verwöhnt, aber wir haben sie seelisch im Stich gelassen. Ich bin der Meinung, auch wir Christen sind vielfach durch die anti-autoritäre Erziehung der 68er-Bewegung, die viel Gutes auch hatte, das möchte ich also durchaus auch deutlich machen, aber so verunsichert, dass Themen wie Liebe, Verwöhnung, Nachgiebigkeit, falsche Großzügigkeit uns in der Erziehung bestimmen. Wir leben aber nun mal in einer Ellbogengesellschaft, in einer Konsumgesellschaft, in einer Selbstsuchtgesellschaft. Und wenn wir da unsere Kinder verwöhnen, sind sie nicht in der Lage mitzuhalten. Sie tragen dann eben keine Verantwortung. Sie werden klein gehalten. Sie werden überbeschützt. Das etwa mal als Einleitung.
Herr Rute, um das Wort der Verwöhnung noch mal ein bisschen einzukreisen. Sie führen dieses Wort der Verwöhnung auch in Ihrem Buch und jetzt auch in Ihrem kurzen Impuls gleich ein. Was ist so denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Adjektiv verwöhnt und diesem Hauptwort der Verwöhnung? Das ist ein ganzer Themenkomplex, da steckt ja einiges dahinter. Was genau ist da so hinter der Verwöhnung?
Dass Sie auch sagen wollen, das ist mir das alles doch ein bisschen zu sehr negativ ausgedrückt, denn schließlich leben wir doch alle davon, auch wir Christen, dass wir uns hin und wieder verwöhnen lassen oder verwöhnen und auch mal Verwöhnung erleben. Das finde ich übrigens positiv. Wir wollen uns als Eltern, wir wollen uns als Eheleute, wir wollen aber auch unsere Kinder, wenn sie dies oder jenes gemacht haben und wir zufrieden miteinander umgehen, uns auch mal so richtig gehend verwöhnen und verwöhnen lassen.
Ich denke da an den Kindergeburtstag, wo der Lieblingskuchen gebacken wird.
Ganz genau. Und das finde ich auch gut so. Aber das genau ist nicht gemeint. Das ist mal so eine einmalige Geschichte, wo wir uns mal so richtig fallen lassen, wo wir mal ausschlafen, mal so einen ganzen Tag uns hängen lassen oder wie wir das immer nennen wollen, so richtig es gut sein lassen. Das meine ich hier in dieser Geschichte nicht. Das ist einmalig. Das andere ist ein Dauerzustand. Die Verwöhnung, von der ich rede oder von verwöhnten Kindern, die werden unterfordert, die werden nicht mehr gefordert, da werden keine Grenzen gesetzt, die machen, was sie wollen. Und so erziehen wir ja schwache oder auch durchsetzungsfähige Kinder, die aber tyrannisch werden, weil wir ihnen alle Dinge zu großzügig erlaubt haben. Und darin liegt dann die Verwöhnung.
Was wird beim Verwöhnen eines Kindes über das gesunde Maß hinaus, also dieser Begriff der Verwöhnung, der jetzt erstmal hier ein bisschen negativ besetzt ist,
ja,
was wird da alles noch zugelassen? Also Sie haben ja genannt, dass also dann die Kinder zu Tyrannen auch werden. Was lasse ich denn da noch so zu, was mit dem Kind wird, wenn ich es nicht fordere, herausfordere?
Ja, also in der Verwöhnung verstehe ich, dass ich einfach zu viel für das Kind tue. Ein lächerliches Beispiel. Das Kind hat irgendwas vergessen und ich trage die Schultasche zur Schule nach, hat das Essen vergessen, ich trage es nach. Ich erfülle viel zu viel Wünsche für das Kind. Das meckert herum, das nölt herum. Und Eltern, die jetzt ihren Frieden haben wollen, die Ruhe haben wollen, geben pausenlos nach, sodass ich dem Kind das Gefühl gebe, du darfst dich durchsetzen an dieser Stelle. Und mir liegt daran, dass hier das Gemeinschaftsgefühl, dass das Zusammenleben von Eltern und Kindern in der Familie, wo auch immer, gestört ist durch eine falsche Nachgiebigkeit, dass wir den Wünschen der Kinder zu weit nachgegeben haben.
Es ist doch der berechtigte Wunsch und auch ein ganz starkes Gefühl bei Eltern, dass sie ihre Kinder beschützen wollen. Ist ja sehr stark, manchmal auch ausgeprägt. Wo ist denn da so dann diese Grenze zwischen der von Ihnen genannten Überschützung und der Verwöhnung?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch um deutlich zu machen, also wir sprechen sehr deutlich von Verwöhnung und von Überbeschützung. Beide Dinge sind falsch. Auch das Wort wenn wir schon überall das Wort über dran setzen, übernormal, überkräftig, überstark, wir sind eigentlich immer im kritischen Bereich. Verwöhnung nochmal. Der Unterschied zwischen Verwöhnung und Überbeschützung, wir reden im Englischen von Overprotection, da wird häufig auch Verwöhnung genannt, aber wir müssen hier sehr fein unterscheiden. Verwöhnung, wenn wir es auf einen kurzen Nenner bringen, würde ich sagen, Verwöhnung Verwöhnung erzieht Tyrannen. Warum? Weil die sich durchsetzen, weil die sich tyrannisch gebärden, weil die Eltern und Erzieher den Kindern in die Hände spielen und ihnen zeigen, du darfst machen, was du willst. Das wäre also die Verwöhnung. Und was ist Überbeschützung? Da denken die Eltern zu viel für das Kind. Dass wir die Kinder lieben, wunderbar. Dass wir sie respektieren, wunderbar. Aber in dem Augenblick, wo ich sie überbeschütze, wo ich ängstlich bin, die sind ja noch so klein und das können sie nicht und wir muten ihnen nichts zu, erziehe ich hilflose Kinder, schwache Kinder, die von den Eltern gelenkt werden. Das fängt auch mit Schularbeiten an. Ich bin ja Lehrer gewesen, habe das immer wieder erlebt, dass Eltern für die Kinder denken, für die Kinder Aufgaben lösen, auch später im Leben pausenlos nur den Kindern gute Ratschläge geben. Da liegt das Thema der Überbeschützung und das Wort macht es deutlich. Schutz geben, wunderbar, das ist Liebe. Überbeschützung, eine Etage zu viel. Wir erleben schwache, hilflose Kinder, denen alles vorgekaut wird, denen alles vorgemacht wird, denen alles abgenommen wird.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff der Zumutung verwendet. Man sagt es ja auch oft im Streit oder im Zorn, Mensch, was du mir da zumutest, ist ja unmöglich. Ja. Und jetzt sagen Sie gerade, man muss auch den Kindern was zumuten.
Ja.
Das klingt ja schon eigentlich ganz schön hart, finde ich.
Ja, aber ich finde das Wort wunderbar, auch als Lehrer. Ich habe das jahrelang erlebt. Und
das müssen Sie jetzt erläutern, warum Sie das
CVJM in Hamburg. Wenn wir unseren Kindern etwas zumuten, dann trauen wir ihnen etwas zu. Das ist eine Ermutigung, darüber müssen wir ja auch nochmal deutlich reden. Indem ich den Kindern zumute, das kannst du, das traue ich dir zu, werden sie stark und eben nicht schwach. Das ist der springende Punkt.
Gibt es eigentlich so einen Typus Eltern, die tendenziell, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber die tendenziell dazu neigen, ihre Kinder zu verwöhnen. Sozusagen, gibt es denn da eine Risikogruppe an Eltern?
Ja, da müsste man auch wahrscheinlich unterscheiden. Da gibt es verschiedene Leute. Die eine Sorte ist, sagen wir es mal so, und das ist heute ja gängige Situation, dass viele Eltern eben arbeiten, Frauen, Mütter mitarbeiten. In Ordnung, ich lasse das mal so stehen. Der Haken ist nur, sie lieben ihre Kinder. Aber wie? Sie haben ja gar keine Zeit. Sie sind ja im Betrieb sehr gefordert. Da müssen sie schwer leisten. Sie kommen müde nach Hause. Um jetzt die Kinder nicht zu vernachlässigen, werden sie materiell verwöhnt. Das ist die eine dicke Gefahr dabei. Seelisch im Grunde vernachlässigt. Seelisch kommen diese Kinder auch von der Zeit her zu kurz. Aber materiell werden sie verwöhnt. Und diese Kinder erziehen wir dann auch zu fordern, weil sie kompensieren, ausgleichen über das Materielle. Das ist die eine Sorte. Die andere Gruppe, nicht Sorte, könnte man vielleicht sagen, die also die 68er-Bewegung erlebt haben, sehr angesteckt wurden, indem wir das patriarchalische, autoritäre, harte, bestimmende, gesetzliche weggelassen haben und sind so verweichlicht worden selber, dass wir diesen Kindern nichts mehr zumuten. Wir haben Angst, sie in falscher Weise zu behandeln, geben viel zu sehr nach und machen da unsere Fehler. Auch das ist nach meinem Dafürhalten dann wird zu einem Verwöhnen.
Also jetzt haben wir, welchen Typus Eltern haben wir noch? Also die arbeiten müssen, zum Beispiel können gar nicht anders, weil das Geld sonst nicht reicht. Ja?
Ja.
Und die deswegen, wenn ich das richtig verstehe, einfach natürlicherweise zu wenig daheim sind und sich dann vielleicht, ich sag's mal vereinfachen, mit Geschenken auch frei kaufen bei ihren Kindern.
Oder nehmen wir noch eine dritte Gruppe hinzu. Ja? Das sind vielleicht die Eltern, die dürfen wir das Wort mal so sagen, so eine Affenliebe zu ihren Kindern haben.
Das müssen Sie erklären.
Da kann aber auch Folgendes sich verstecken, dass sie in der Partnerschaft, das, ich bin ja Eheberater, und das habe ich also sehr stark auch immer wieder erlebt. Wenn die Ehe nicht in Ordnung ist, werden häufig die Kinder in den Mittelpunkt gestellt. Die Kinder werden zum Partnerersatz oder ein Kind wird zum Partnerersatz. Das heißt also, es wird in eine Rolle hineingedrängt. Das sieht ganz toll aus, wie Mutti und Tochter oder Vater und Sohn herrlich miteinander umgehen. Im Grunde entsteht da aber ein Stück Freundschaft, die keine Freundschaft sein kann, weil unsere Kinder niemals unsere Freunde sind. Meine Freunde habe ich woanders, aber mein Kind, das liebe ich, aber meine Tochter, mein Sohn, das ist nicht mein Freund oder meine Freundin.
Also Kinder sind keine Partner, keine kleinen Erwachsenen?
Ja.
Was ist da falsch an der Annahme? Weil wenn ich doch sage, Mensch, mein Kind ist gleichberechtigt, das ist fast wie ein Erwachsener, dann wertschätze ich es doch eigentlich, oder?
Das sieht so aus, aber im Grunde brauchen doch unsere Kinder Orientierung. Sie brauchen Lebenshilfe, unser Thema. Sie brauchen Maßstäbe fürs Leben. Die müssen wir ihnen vorleben. Wenn wir jetzt aber an dieser Stelle die Kinder gleichberechtigt behandeln, dann fühlen sie sich wie kleine Erwachsene, können aber genau diese Rolle nicht ausfüllen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe. Heute unser Thema: verwöhnt, bestraft fürs Leben. Wir sind im Gespräch mit dem Ehe- und Familienberater und auch dem Autor des gleichnamigen Buches, Herrn Reinhold Rute. Unser Thema heute in der Lebenshilfe: verwöhnt, bestraft fürs Leben. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Thema unserer Sendung heute: verwöhnt, bestraft fürs Leben. Reinhold Rute hat ein Buch darüber geschrieben. Er ist Ehe- und Familienberater aus dem Raum Wuppertal. Wir haben uns in der Zeit vor der Musik darüber unterhalten, ja, was ist eigentlich schlecht an der Verwöhnung, und haben den Unterschied auch herausgefunden, dass es was anderes ist, ob ich jetzt mein Kind mal verwöhne mit dem Lieblingskuchen, den es zum Geburtstag bekommt, und eben wirklich einer Überbeschützung, dass ich also mein Kind nicht zur Selbstständigkeit auch erziehe. Herr Rute, gibt es eigentlich so bestimmte Verwöhnungspraktiken oder Verwöhnungsmuster, möchte ich mal sagen? Also zum Beispiel, dass auch ja die Ängste der Eltern oder die Ängste von Erziehern Kinder klein halten. Also dass ich hier als Muster sozusagen meine Ängste übertrage auf Kinder.
Ja, ich habe gerade so ein paar Sätze eines Professors Jürgen Frick vor Augen. Der hat ein Buch geschrieben, auch die Droge Verwöhnung, wo er auch eben das gleiche Thema aufgreift, und er benutzt nochmal das Wort über. Ich habe es eben schon mal angetippt. Jedes Maß, wo wir das Wort übersetzen, sind wir eigentlich immer im gefährdeten Bereich. Er sagt, Verwöhnung ist das Übermaß, weil Sie fragen, wie kann das denn aussehen? Das Übermaß an Zärtlichkeit. Bitte, wir wollen zärtlich sein zu unseren Kindern. Zärtlichkeit gehört einfach dazu. Aber das Übermaß an Zärtlichkeit, da wird das Kind verwöhnt, wird schwach. Da liegt der Punkt. Ein Übermaß, sagt er, an Besorgnis. Da haben wir es wieder. Die Überbeschützung. Das Ein Besorgtsein um unsere Kinder, sie zu schützen, wunderbar. Das Übermaß an Besorgnis. Dann sagt er, das Übermaß an Hilfsbereitschaft. Ich bitte, wir entmündigen unsere Kinder. Wir wollen doch mündige Kinder haben, die selbstbewusst, selbstvertrauend im Leben stehen, die ihr Leben meistern, auf die wir stolz sind, weil wir ihnen die Maßstäbe gegeben haben. Wie gesagt, er sagt, das Übermaß an Hilfsbereitschaft. Wieder das nächste Wort, das Übermaß an Entlastung. Etwas Ähnliches. Wir trauen ihnen dies oder jenes nicht zu. ich möchte immer wieder Mut machen, auch bei unseren Kindern. Wenn unsere kleinen Kinder 6, 7, 8 Jahre mithelfen wollen, da sagen wir, nein, da bist du noch zu klein. Wenn du 11, 12 bist, dann kommen wir dann wieder und dann wollen sie nicht mehr, weil wir jahrelang alles selber gemacht haben. Warum haben wir nicht vielleicht Plastikgeschirr, das ruhig mal hinfallen kann und die Kleinen sind stolz, dass sie mithelfen können? Nochmal, er hatte gesagt, das Übermaß an Entlastung. Und das Letzte, das Übermaß an Geschenken, Geld und Spielsachen. Also das ist auch, das habe ich immer wieder erlebt, wenn Sie in Häuser reinkommen und erleben, dass ein Übermaß an Geschenken, Geld und Spielsachen. Und genau da liegt die Verwöhnung, weil wir uns das erkaufen, weil wir die Zuwendung an solcher Stelle nicht haben. Das war, glaube ich, Ihre Frage, welche Methoden verwenden die Eltern oder Erzieher?
Sie widmen Ihrem Buch Verwöhnt, bestraft fürs Leben der sogenannten 68er-Generation ein ganzes Kapitel. Weshalb eigentlich? Was ist da passiert, dass Sie dem ein ganzes Kapitel widmen? Sie haben es auch gerade, auch schon im Gespräch, sind Sie darauf zurückgekommen.
Ja, also ich komme ja selber aus dieser Generation. Ich habe das ja alles hautnah miterlebt. Ich bin bei Hitler groß geworden. Ich bin Kindersoldat gewesen und habe die ganze autoritäre, patriarchale, bestimmende, tyrannische Geschichte mitgemacht. Und dann gab es eine neue Generation, die von dem FAZ-Redakteur Florian Illies als Generation Golf beschrieben würde. Ich glaube, er hat darüber ein Buch geschrieben. Sehr interessant. Und da macht er eben deutlich, die folgende Generation, welche Folgen diese Generation aus der vorhergehenden, nämlich dieser 68er-Generation gezogen hat. Und da sagt er eben, da wird die Verwöhnung, da wird diese egoistische Grundhaltung deutlich, die will in sein. In ist Verwöhnung und Egoismus. Die Devise, sich um andere zu kümmern, ist out. Die Werte geraten völlig ins Schwimmen. Das Gewissen regt sich überhaupt nicht mehr. Die Gesellschaft funktioniert, ohne dass man was dafür tut. Politik ist ebenfalls kein Thema. Und wichtig sind Karriere, Wohlstand, Sicherheit, um das mal so ganz kurz zu sagen. Das meine ich, hätte Florian Illies sehr deutlich charakterisiert in dieser Umschreibung Generation Golf.
Ich darf da auch aus Ihrem Buch zitieren, Herr Rute. Sie haben da einige, ja, sag ich mal, Slogans ausgegraben, die vielleicht manchem Hörer bekannt vorkommen, die diese Generation Golf sozusagen ja charakterisieren. Bezieht sich ja auf das gleichnamige Automobil eines bekannten großen Automobilherstellers.
Ja, ja.
Ich will so bleiben, wie ich bin.
Ja.
Die Freiheit nehme ich mir.
Ja.
Weil ich es mir wert bin.
Ja.
Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das,
ja.
Das sind so die Slogans der Generation Golf, die Sie da nennen. Wie ist es jetzt auch aus Ihrer praktischen Erfahrung? Wie konnte es sein, dass aus einer der sogenannten 68er-Generation, wo ich denke mal das Schlagwort Rebellion groß geschrieben wird, hier eigentlich eine Egoismus-Generation Golf wachsen konnte, weil eigentlich war doch, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung als Nicht-68er, ich habe die als Kleinkind erlebt, war das doch eher ein Aufbruch, wo man alles besser machen wollte, alles neu und den Staub und den Muff der 50er Jahre loswerden wollte. Wie konnte da dann eine Generation Golf voller Egoismen draus werden?
Nach meinem Dafürhalten, ich habe es ja auch gesagt, also ich habe durchaus positive Aspekte dieser sogenannten 68er-Bewegung. Nämlich genau wie Sie es eben gesagt haben, der alte Spuk, die Tyrannei, das Autoritäre, dass also Menschen vergewaltigt wurden, hätte ich beinahe gesagt, weil über sie bestimmt wurden. Ich habe das ja als Kindersoldat erlebt. Ich hatte noch keine Freiheit und wurde vom Gymnasium eingezogen. Und was konnten wir machen? Nichts. Es wurde über uns bestimmt. Diese Dinge finde ich richtig, aber wie bei allen Revolutionen, man schießt über das Ziel hinaus und da liegt der Punkt. Ich greife nur die sexuelle Freiheit daraus, die totale Freigabe der Sexualität bis hin zur Freigabe auch mit der Pädophilie, bitte, ein ganz dunkles Thema bis heute. Und da haben wir alle drunter zu leiden und haben an dieser Stelle, weil wir auf der anderen Seite vom Pferd heruntergefallen sind, Egoisten erzogen. Und das ist für meine Begriffe der Sprich. Und eben dieses verwöhnende, nachgiebige, alles muss diskutiert werden und so weiter. Wir kommen aber nicht mehr zum konsequenten Handeln.
Jetzt ist uns aus Freiburg Frau Nitsch zugeschaltet. Habe ich den Namen richtig verstanden?
Nein, Frau Nissen.
Also Frau Nissen, dann ja, legen Sie los.
Guten Tag. Ich freue mich sehr, was Sie gesagt haben. Das ist einfach großartig. Und ich danke Ihnen sehr. Ich möchte ein paar Gedanken dazugeben. Ich bin auch Ihre Generation und ich habe auch diese 68er Bewegung mitgemacht. Natürlich nicht mitgemacht, aber erleben müssen. Und zwar auch als Lehrerin. Vielleicht gebe ich da ein paar Beiträge dazu. Da waren dann, das sind erstmal Kinder, die leben, wie sie wollen. Sie haben keine Frustrationstoleranz, können sich nicht einordnen, ja. Also sie haben nie gelernt, groß zu gehorchen, ja. Und das ist natürlich in damals große Klassen, bitte 45 hatte ich noch, das ist natürlich eine Zumutung, solche Kinder dann immer wieder zur Ruhe zu bringen, ja.
Ja.
Und allein das, der Mangel an Frustrationstoleranz, die schmeißt es um wegen nichts, ja. Und dann dieser große Egoismus kommt dazu, sie können nicht teilen, weil man sie ja so verwöhnt hat, dass sie alles bekamen. Und dann kommt, wissen Sie, wenn jemand nicht teilen kann, auch keine Zeit, kein Wort, der kreist ständig um sich in der Schulklasse. Es ist sehr unangenehm, ja. Unsere Lehrer haben es zum Teil mitgemacht. Und da erinnere ich mich an einen Kollegen, ja, der hat sich gleich, der wollte auch Freund sein, wie Sie schon gesagt haben.
Ja.
Und da wollte er, hat sich Charlie nennen lassen. Nur
ja, ja.
Da gab es mehrere, ja?
Ja.
Und die Kinder, der Charlie, hallo, schau mal her, was ich kann. Und die sind in der Klasse rumgeturnt und die haben keine Disziplin und Ordnung halten können, ja?
Also wenn ich da zu was sagen darf, also ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für diese kurze Darstellung. Ich will nochmal sagen, Sie haben ein Wort gesagt, das gefällt mir ganz ausgezeichnet, ist bisher nicht gefallen. Die fehlende Frustrationstoleranz, Sie hatten keine, Sie haben keine Frustrationstoleranz. Das heißt, Sie können mit Versagungen, mit Grenzen nicht umgehen. Und von daher genau, was Sie gesagt haben, diese Kinder können sich nicht einordnen, können nicht gehorchen. Und auch ganz wichtig, was Sie sagten, sie können nicht teilen. Und das Schlimme, ich habe es selber erlebt, wie die Lehrer sich duzen lassen. Und genau das ist die falsche Einstellung an dieser Stelle. Das ist das, was wir vorhin mal angesprochen haben. Lehrer sind Lehrer und nicht die auf der Stufe der völligen Gleichberechtigung stehen. Das hört sich wunderbar an, ist aber nicht die Realität.
Überhaupt nicht. Vielleicht darf ich noch kurz was dazu sagen.
Ganz kurz, Frau Nissen.
Mentoren, nochmal zu so einem Charlie-Typ, da haben die Schulräte haben gesagt, keine Klassen sind so verwildert und können so wenig an Leistung wie eben solche Klassen. Das nur am Rande, ja?
Ja.
Dann, ich war auch Mentorin an der Pädagogischen Hochschule und da waren dann Lehrer, die sind natürlich an der PH damals, hat man die so auch erzogen dahin. Das war leider, ich habe da gekämpft mit Professoren natürlich. Und dann haben die Studentinnen, die haben gedacht, Mensch, die Frau Nissen hält da immer Ruhe. Für mich ist Ruhe halten kein Problem, ja. Denn man kann das auch mit Güte und Bestätigung, ja, das nur am Rande. Und dann haben Studentinnen gemeint, ich mache es ganz anders. Und die haben dann da die so auch verwildern lassen und meinten, sie könnten es besser machen, ja, was mir kaum passiert ist sonst. Und dann haben die gemerkt im Laufe der Stunde, dass auch selbst meine gut geführte Klasse dann da verwildert, ja. Und dann sind die weinend rausgelaufen. Können Sie sich das vorstellen? Aber die sind, da hat der Professor dann hinten gesagt, Frau Nissen, wollen Sie nicht eingreifen da vorne? Dann habe ich gesagt, nein, da darf ich nicht eingreifen, denn die muss erfahren, dass sie mit diesem Lehrstil nicht weiterkommt, dass sie Schiffbruch erleidet. Wenn ich es sage, bleibe ich nach wie vor die Böse, ja. Und die hat es verständlich. Und so haben die erkannt, ja, so geht's nicht, ja. Verstehen Sie?
Frau Nissen, jetzt sind noch andere Hörer in der Leitung, die möchte ich auch gerne reinlassen. Okay. Ich danke Ihnen für Ihre Impulse, die Sie in die Sendung gegeben haben. Ja. Herzlichen Dank und Gruß nach Freiburg.
Danke, werde ich ausrichten. Danke.
Jetzt, ich bin ganz erstaunt, kaum gibt man das Stichwort 68er, dann klingelt das Telefon und der Ruf ist besonders nach Baden-Württemberg geschallt. Jetzt habe ich eine Hörerin aus Stuttgart, deren Namen Sie bitte selber sagen, weil ich krieg's nicht hin.
Ja, grüß Gott, hier ist die Frau Iuesi und ich bedanke mich für Ihren interessanten Vortrag und Buch. Ich werde mir den auch besorgen. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich meine, dass man soll auch bedenken, die heutige Familien zusammen, wie sagt man, ja, Setzung. Und zwar, ich glaube, dass eine typische Elterngruppe ist zum Beispiel die, die nur ein Kind haben. Aus welchem Grund auch, wenn man nur ein einziges Kind hat, das nicht mehr aufwächst mit Geschwistern, also es ist eine ganz andere Umgang, weil dieses Kind hat entweder nur die Eltern, als Milieu, wo es also eben diese ganze sozialen Gefühlen lernt oder seine Freunde, ja. Und wenn eben die Freunde, also oder diese Außenwelt eine so große Gewicht hat, dann sind die Eltern auch, also die Hände mehr oder weniger gebunden. Wo zu Hause einfach streng erzogen wird, das Kind versteht es nicht, weil anderswo Kind ist nicht anders. Die anderen Eltern sind viel großzügiger und ich muss sagen, dass manchmal man bekommt doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil egal wie man das macht, macht man das falsch. Diese Kinder, denke ich, die einfach ohne Geschwister aufwachsen müssen, also eben, sie können nicht einfach diese
Frustrationstoleranz war das Wort.
Toleranz lernen oder auch man. Ich glaube nicht, dass das ist also nur um das schlechtes Gewissen ist von den Eltern, sondern man möchte die dann einfach auch stark machen, jetzt schon in der Kindheit, damit sie auch morgen stark sind. Und stark sein kann auch, weil ich sehe das von mir selber, ich komme aus einer Familie mit 7 Geschwistern, das ist natürlich viel mehr als sonst. Ich bin zwar stark, aber auf eine andere Seite wie meine Tochter, einzige Tochter, die ich also da, ja, verwöhnt habe. Aber gerade dadurch, dass sie weiß, okay, man hat mich an einer gewissen schöne Sachen, Seiten des Lebens, dann will sie das auch haben. Ja, und ich denke, man muss es ein bisschen nuancieren, also ein bisschen, ja, weil sonst kriegen die Eltern einfach schlechtes Gewissen, aha, wir haben das Kind zu sehr verwöhnt, indem man ist also das und anderes weggenommen. Viele Kinder, die gerade Einzelkind sind, ja, fühlen sich sehr benachteiligt.
Ja, auch vielen Dank. Ich finde diesen Hinweis auch sehr, sehr hilfreich, den wir gerade gehört haben. Die Ein-Kind-Familie. Bitte, wir sagen in Deutschland, im Durchschnitt haben wir, das ist der Durchschnitt, 1,4 Kinder. Das heißt also sehr viele Eltern nur mit einem Kind. Und genau was die Dame gesagt hat, das ist richtig. Das Einzelkind wird auch viel leichter verwöhnt, weil es nur ein Kind ist. Man tut alles für dieses eine. Man sagt nicht umsonst heute, dass die 4-Kinder-Familie mit die gesundeste Familie in Deutschland ist, Warum? Weil hier die Kinder das Teilen lernen, auch das, was eben die Mentorin sagte, dass Kinder, die verwöhnt werden, ebenso nicht teilen können. Von Frustrationstoleranz war schon die Rede. Aber auch vielen Dank für diesen einen Hinweis. Mit der Einkindfamilie, da müssen sich viele Eltern hüten, dass dieses Kind auch wirklich Freunde gewinnt draußen, teilen lernt, stark wird und nicht die Eltern alles für dieses Kind tun, weil es dann zur Schwäche und zur Unselbstständigkeit erzogen werden kann.
Frau Ihosi, vielen Dank. Gruß nach Stuttgart. Danke für Ihren Beitrag.
Wiederhören.
Herr Rute, da fiel jetzt das Wort der Frustrationstoleranz. Da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Was steckt da genau dahinter? Ist es vielleicht das oder anders? Lassen Sie mich ganz kurz ein Beispiel noch ausholen. Ein Freund von mir hat Improvisationstheater gemacht als Laie. Und die haben immer wieder geübt und es ist immer wieder grandios daneben gegangen. Und ihr Regisseur und Trainer und Begleiter habt gesagt, man muss Lust am Scheitern haben. Also, dass man sozusagen aus dem Scheitern heraus was lernt. Können Sie da irgendwie den Bogen auch zur Frustrationstoleranz und zur Lust am Scheitern auch spannen, Herr Rute?
Zunächst einmal das Wort Frustrationstoleranz. Frustration ist also eine Versagung. Wenn ich also mit Versagen, mit Schwierigkeiten, mit Verlusten, auch mit Scheitern nicht fertig werde. Ich habe ein schönes Wort gehört, es kommt aus der Fußballlandschaft. Wenn ein erstklassiger Verein verliert oder auch mehrere Male verloren hat, dann setzt so eine ganz gewaltige Frustration ein und der Trainer sagte dann das wunderschöne Wort, wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage. Und das ist genau der Punkt oder das, was Sie eben an dem Beispiel auch sagten, darum geht es, dass wir unsere Kinder ermutigen, auch mit Fehlschlägen fertig zu werden. Mangelnde Frustrationstoleranz heißt, ich werfe die Brocken hin. Diese Kinder haben kein Durchhaltevermögen. Geduld, das sind auch so Dinge, die ich fast zu den Sekundärtugenden rechnen würde, die wir mit unseren Kindern systematisch einüben müssen bei kleinen Dingen. Und wenn dann etwas daneben geht, das macht doch nichts. Scheitern und mal eine Pleite, eine 6 in Mathematik oder Latein gehört unter Umständen dazu. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Ich glaube an das Kind. Und nicht, da liegt der Punkt der Frustrationstoleranz, wenn ich alles durchgehen lasse, lernt das Kind nicht am Scheitern weiterzumachen. Oder mein geistlicher Lehrer sagte immer wieder, hinfallen ist nicht schlimm. Aufstehen und weitergehen und nicht liegen bleiben, das ist der springende Punkt. Und das können wir unseren Kindern nur vermitteln.
Also das heißt, auch die Frustrationstoleranz der Eltern muss sozusagen gelernt und ausgehalten werden.
Ja.
Sie, nochmal Stichwort 68er, da kommt ja immer das Wort autoritär. Wird da gebracht. Das wird ganz schnell miteinander verknüpft. Und damals war auch der Begriff der sogenannten anti-autoritär-liberalen Erziehung so en vogue und ganz in. Sie stellen in Ihrem Buch die Wörter autoritär und autoritativ gegenüber. Was ist da autoritativ? Was autoritär ist, glaubt jeder zu wissen. Was ist autoritativ?
Also zunächst nochmal ganz allgemein, also ich bin erschüttert darüber, dass in unserer Gesellschaft, das verallgemeinere ich jetzt mal und habe das aber an einige Male an Gymnasien erlebt, dass ich also Abiturienten gefragt habe, wie das Eigenschaftswort von Autorität heißt. Sie haben es eben genannt. Ich habe immer wieder erlebt, dass über 60-70% der Abiturienten nicht gewusst haben, wie das Eigenschaftswort von Autorität heißt. Es heißt eben nicht autoritär, was die meisten sagen, sondern autoritativ.
Und damit wird deutlich, das ist Ihre Frage, der Unterschied zwischen autoritärem Verhalten, das ist das bestimmende, vergewaltigende, tyrannische Verhalten, wo einer kommandiert und der andere hat sich unterzuordnen. Und wahre Autorität hat damit nicht das Geringste zu tun. Autorität ist abgeleitet aus dem lateinischen augere und das heißt mehren. Ein Mensch mit Autorität ist ein Mehrer, ist ein Förderer, ist einer, der den Kindern hilft, der nicht bestimmt, sondern der sie fördert, der sie fordert, aber fördert und nicht nur zum Gehorsam zwingt. Jeder Zwang wird da abgelehnt. Das hat mit Autorität überhaupt nichts zu tun. Im Grunde ist ein Mensch mit Autorität ein Mensch mit Vollmacht, mit Kompetenz, der gern gehört wird. Da wird wieder eine Gleichwertigkeit deutlich. Nicht Gleichberechtigung, aber eine Gleichwertigkeit. Wir sind untereinander gleichwertig. Vor dem lebendigen Gott haben wir den gleichen Wert. Und das ist eines der Kennzeichen von Autorität. Keine Macht ausüben, kein Zwang, kein Druck, keine Strafen oder so in diesem Sinne. Das hat mit Autorität nichts zu tun.
Ich begrüße aus der Oberpfalz eine Hörerin. Hallo.
Ja, hallo. Ich möchte als Oma sagen, man darf ja zu den Enkelkindern nichts mehr sagen. Man sagt dann, die Schwiegertochter, das geht dich nichts an. Und man darf da überhaupt nichts sagen dazu. Und das hätte ich gerne mal angebracht.
Zu was möchten Sie denn was sagen?
Ja, wenn es halt manchmal jetzt so sein und nicht folgen oder irgendwas.
Ja, ich habe gehört, dass die Schwiegertochter gesagt hat, das geht dich nichts an. Im Grunde, da geht es schon los. Das ist, im Grunde könnte man auch sagen, eine Unverschämtheit. Ich kann natürlich auch sagen, wenn sie es ruhig gesagt hat, dann hat sie recht. Dann kann ich das nur hinnehmen. Wir können unseren Kindern etwas sagen, aber so, dass wir unsere Meinung, unsere Erfahrung, unsere Autorität, die wir erfahren haben, unser Wissen, unsere Erfahrung, die wir haben, ganz ruhig an die Kinder weitergeben. So wie ein Kind sagt, du hast mir nichts zu sagen, dann kommt der Gedanke auf, dass ich vielleicht, bitte, nur ohne Vorwurf, das, was ich zu sagen habe, vielleicht etwas zu bestimmend, etwas wie ein Ratschlag formuliert habe. Und Ratschläge sind bekanntlich Schläge. Auch als Berater gebe ich keine Ratschläge, sondern ich erarbeite mit dem anderen das Problem und könnte auch hier zu der Schwiegertochter sagen, du weißt du, ich sage einfach mal meine Meinung, wie ich das erlebe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Dann wird in der Regel auch der andere mich nicht zum Schweigen verurteilen oder zum Schweigen bringen wollen, weil genau die Reaktion auch der Tochter ist die Antwort des Kindes von damals, der glaubt, er hätte eine autoritäre Person vor sich, die etwas durchsetzen will.
Vielen Dank für den Hinweis aus der Oberpfalz. Danke an die Hörerin dort. Herr Rute, jetzt nochmal Autorität. Sie haben in Ihrem Buch die 10 Irrtümer der anti-autoritär-liberalen Erziehung genannt.
Ja.
Können Sie da mal ein paar nennen? Vielleicht klingeln da bei manchen die Ohren.
Ja, einen ganz kleinen Augenblick. Ich gucke noch mal gerade die Irrtümer.
Also da geht es zum Beispiel um den Mythos der grenzenlosen Freiheit.
Ja.
In meiner Ausgabe ist es Seite 38, Herr Rute.
Ja. Also, zum Beispiel, also 10 Irrtümer der antiautoritären Erziehung stammt auch von einem Kinderpsychologen und Psychotherapeuten, der diese Wahrheiten nochmal formuliert hat. Aber ich kann Ihnen nur zustimmen, einen haben Sie schon gerade genannt, der Mythos von der grenzenlosen Freiheit. Das heißt also, Freiheit muss ja, ich bin dann frei, wenn ich mich an etwas Festes binde. Wenn ich machen kann, was ich will, dann hat das nichts mehr mit Freiheit zu tun. Das ist also eine Durchsetzungsart, eine Tyrannei, die mit freiem Willen, die auf den Nächsten achtet, auf die Gemeinschaft achtet, nichts zu tun hat. Das zweite, Gleichsetzung von Liberalität und Laissez-faire. Bitte der kleine Unterschied auch, liberal ist eine wichtige Formulierung, die auch in der Politik und überall eine Rolle spielt, aber das weitere, die Gleichsetzung von liberal und laissez-faire, das heißt, der andere kann machen, was er will, da haben wir wieder das Gleiche, da ist überhaupt keine Regel, da ist überhaupt keine Maßgabe, da ist kein Maßstab, das ist unmöglich. Oder auch das dritte, die Leugnung des Überlegenheitsgefühls zwischen Erwachsenen und Kindern. Natürlich ist der Erwachsene dem Kind überlegen durch sein Alter, durch seine Erfahrung und so weiter. Nur wenn er es rausspielt, wenn er sich überheblich gibt, wenn er das speziell benennt, dann ist das kein Gleichwertigkeitsgefühl. Er gibt dem anderen das Gefühl, dass er herrschen will, dass er bestimmen will. Aber das Überlegenheitsgefühl des Erwachsenen zum Kind völlig in Frage zu stellen, ist doch Unsinn. Oder die Modellhaftigkeit von Beziehungen zwischen Erwachsenen für das erzieherische Verhalten wird ja bestritten. Das heißt also, in der völligen, der antiautoritären Erziehung glaubte man ja, dass es überhaupt keine Vorbildfunktionen, dass es überhaupt keine Modellhaftigkeit bestimmter Dinge gibt, sondern dass alles offen und frei ist. Das kann ja nur ins Chaos führen.
Herr Ruthe, jetzt haben wir schon wieder einige Hörer in der Leitung. Ich denke, beim Thema Autorität 68 hat es bei vielen auch geklingelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe. Unser Thema verwöhnt, bestraft fürs Leben. Unser Gesprächspartner ist Reinhold Ruthe. Er ist auch der Autor des gleichnamigen Buches Verwöhnt, bestraft fürs Leben. Und jetzt begrüße ich eine Hörerin aus Oberfranken. Hallo, grüße Gott.
Ja, ich habe nur Nachdenkliches zu bemerken, mit bezüglich Autorität. Das ist ja auch eine Frage der seelisch-geistigen Entwicklung. Und der eine ist wieder übersensibel, weil dieses Frustrationstoleranz und der sehr feinfühlig. Und der andere ist wieder, der spricht da mehr drauf an, dass er autoritär ist, also wie die Charaktere halt sind. Und auch wenn manche jetzt in Krisen sind, wo manches dann eigentlich besser ist, man hat es gelernt, auch mal sich zurückzunehmen und das nicht so autoritär zu sehen. Und dass man dann trotzdem besser es irgendwie handelt. Meine Frage war halt, das ist alles nur irgendwie eine Feststellung und das kann man auch nicht verallgemeinern.
Ja, ich bin sehr dankbar auch für diesen Hinweis. Da ist eine Frage drin, die Sie auch so bis jetzt nicht angesprochen haben. Ich höre heraus, dass Sie sagen, wir Menschen sind ja alle verschieden. Und Sie haben angesprochen, die Sensibilität, die Feinfühligkeit, die hohe Sensibilität. Wir haben leider, ich muss das ehrlicherweise sagen, in den vergangenen Jahrzehnten die Sensibilität oder die hohe Sensibilität von Menschen überhaupt nicht im Auge gehabt. Sie sprechen etwas an und das beinhaltet, dass etwa 20% der Menschen hochsensibel sind. Und das heißt, sie reagieren auf das, was wir jetzt Autorität oder autoritatives Verhalten, das wäre ein völlig gleichwertiges Verhalten.
und beim autoritären Verhalten ein von oben nach unten bestimmendes Verhalten zu sehen haben. Die Dame sagt, wenn jetzt aber jemand sehr, sehr feinfühlig ist, der muss ja auch sehr feinfühlig behandelt werden. Manchmal sind es Menschen, die geben sich unterwürfig klein aufgrund ihrer hohen Sensibilität, und wer da etwas zu bestimmend kommt, autoritär, hat die Dame gesagt, der liegt falsch. Kann ich nur unterschreiben, aber das wäre ein Punkt für sich, der geht jetzt weit über unser Thema raus, aber ich halte ihn für sehr bedenkenswert, weil ich das in der Beratung immer wieder erfahre, Menschen, die hochsensibel sind, müssen wir ganz anders behandeln als Menschen, die normal sensitiv reagieren.
Wir machen einen Streifzug durch Deutschland mit unseren Hörern von Freiburg über Stuttgart, die Oberpfalz, Oberfranken. Schalten wir jetzt nach Berlin zu Frau Schlüter. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Hier ist Frau Schlüter aus Berlin. Ich danke erstmal für die guten Gedanken, die ich gehört habe, und ich kann sie nur unterstreichen. Allerdings muss ich sagen, ich gehöre zu der Elterngeneration der 68er. Und ich habe selbst eine sehr autoritäre Erziehung in allen Bereichen, sowohl in zu Hause als auch in der Kirche, in der Schule, überall genossen. Und als diese 68er-Revolution kam, da waren wir regelrecht befreit. Und ich habe das Allerbeste für meine Kinder gewollt. Und ich habe 4 Kinder. Aber ich muss sagen, die ersten beiden, die haben leider diese freie Erziehung sehr zu spüren bekommen. Und ich dachte, ich tue meinen Kindern das Allerbeste, was ich tun kann. Und leider habe ich da genau das Ergebnis erreicht, was beschrieben wurde. Und ich kann nur sagen, im Nachhinein weiß ich, dass ich es hätte anders machen müssen. Aber es war so. Und es war wirklich das Beste, was ich wollte.
Ja. Nein, auch vielen, vielen Dank, Frau Schlüter. Berlin kann ich also so nachempfinden. Ich habe mich weitgehend auch befreit gefühlt. Ich komme ja aus der gleichen Ecke der 68er. Ich habe das ja miterlebt. Und genau wie Sie es gesagt haben, das war für uns eine Befreiung. Aber ich, Sie sagen es ja selbst, bei 2 Kindern, ich habe diese Befreiung weitergegeben und habe aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich finde das ganz toll, dass Sie auch offen das so ansprechen. Ja. Das müssen wir einfach alle miteinander erleben, denn heute im Nachhinein wissen wir alles besser, ist es ganz klar. Nur wir wollen es aber auch richtiger machen und wollen ganz nüchtern feststellen, was damals war, was es Positives gebracht hat, wo aber auch die Ränder liegen, die, wo wir weit über das Ziel hinausgeschossen sind und haben Fehler in der Erziehung gemacht.
Genau. Frau Schlüter, ich danke für Ihren Beitrag.
Bitte, wiederhören.
Wiederhören, Frau Schlüter, Gruß nach Berlin.
Ja.
Herr Rute, jetzt liegt ja auch irgendwie die Vermutung nahe, dass manche Eltern auch versuchen, mittels Verwöhnung auch Bindung zu schaffen, starke Bindung zum Kind herzustellen. Und seit Christa Mewes wissen wir ja, dass Bindung doch was Gutes ist.
Ja.
Was ist denn jetzt, inwieweit ist Verwöhnung das probate Mittel oder das nicht richtige Mittel, um Bindung zum Kind herzustellen?
Ja, also die Bindungsforschung hat in den letzten Jahren eine ganz gewaltige Entwicklung genommen, bezieht sich aber immer wieder auch auf Dinge der vergangenen Jahrzehnte. Und Sie haben eben einen Namen genannt, Christa Mewes, die ich sehr schätze, die über auch die Bindungserfahrungen mit ihren Eltern berichtet hat. Sie ist ja auch von daher der Meinung, dass Mütter vor allen Dingen eben nicht in die Wirtschaft gehen sollen, sondern sich um ihre Kinder kümmern sollten, damit die Bindung aufrechterhalten wird. Die Bindungserfahrung, besonders in den ersten paar Jahren, spielt eine ganz, ganz große Rolle, sodass also die ersten Lebensjahre für die Entwicklung eines Menschen von ungeheurer Bedeutung sind. Menschen, kleine Kinder, Babys, die hier wirklich die volle mütterliche Zuwendung erfahren, die werden eben in dem Sinne nicht verwöhnt, sondern die beiden sind ja
eine Einheit, das Kind fühlt sich wirklich geborgen, das Kind fühlt sich ernst genommen, das Kind fühlt sich geliebt. Und diese Menschen, wenn die später heranwachsen, und das zeigt die Bindungsforschung, sind weitgehend ermutigte Menschen. Sie werden besser mit Widerständen und Frustrationen fertig. Es sind Menschen, die keine Beziehungsstörungen haben. Und da sind wir schon im negativen Bereich. Genau da, wo diese Bindung an die Mutter, an den Vater selbstverständlich auch, aber die Bindung an die Mutter ist ja noch inniger durch Stillen und so weiter und so weiter, sodass also hier diese Kinder in den ersten Lebensjahren etwas bekommen, was für das ganze Leben wichtig ist. Das ist der springende Punkt. Seelische Sicherheit, wie gesagt, mit Frustrationen fertig werden und vor allen Dingen dann die Bindungsfähigkeit, auch später im Leben Bindungen einzugehen. Wenn wir heute erleben, dass die Heirat praktisch im Alter erst mit über 30 Jahren im Durchschnitt beginnt, dann erleben wir, dass auf der Bindungsebene im Leben etwas schiefgelaufen sein muss und die Bindung die Menschen nicht so verbindet und verbindlich aneinander hält, wie es sein könnte oder sollte.
Verwöhnt, bestraft fürs Leben, Fragezeichen, Thema bei uns heute in der Lebenshilfe. Wir sind mitten im Gespräch mit Reinhold Rute, er ist der Autor des gleichnamigen Buches. Herr Rute, wir haben in der Sendung auch über das Thema oder das Thema Grenzen bislang nur angeschnitten.
Ja.
Wo verlaufen eigentlich genau diese Grenzen, die man den Kindern ziehen oder zeigen darf, zeigen sollte? Dass eben so die Grenzen zur Verwöhnung nicht überschritten werden. Wo ist der Grenzverlauf? Was wird da voneinander getrennt durch diese Grenzen, die man dem Kind zeigt?
Ja, vielleicht sollte man noch mal so sagen, um es mal noch ganz anders auszudrücken, Verwöhnung wäre ja das Gegenteil auch von Grenzen setzen. Womit hat das zu tun? Ich verwöhne ein Kind, wenn ich keine Grenzen mehr setze, die einfach im Zusammenleben erforderlich sind. Ein ganz dummes Beispiel, wenn wir durch die Stadt gehen, dann haben wir Ampeln und wir bleiben eben bei Rot stehen, auch wenn die Straßen frei sind, als Eltern, um den Kindern zu zeigen, bitte, das ist eine Grenze, die wir jetzt nicht überschreiten. Und wenn jetzt Grün kommt, das haben wir gelernt, dann dürfen wir gehen. Die falsche lange Leine, die wir gewähren, da werden Grenzen überschritten und wir müssen uns bitte immer wieder klar machen, je mehr wir die lange Leine lassen, lange Leine ist noch gut, wie wir das heute bei den Hundeleinen haben, ja, diese langen Leinen, da ist aber immer noch eine Grenze drin. Das Tier darf eine ganze Stelle auch allein laufen, aber es ist eine Grenze da, die mit dem Ende der Leine verbunden ist. Das heißt also auch für uns Menschen, es gibt in der Familie, im Zusammenleben, am Arbeitsplatz, wo auch immer, müssen wir Dinge einhalten, wo wir die Grenze zum anderen Menschen, die Grenze zu Pünktlichkeit, zu Ordnung, zu Besitz und so weiter einhalten. Und wer da die Grenzen hat dauernd überschreiten lassen beim Kind, erlebt genau das, was wir vorhin von der einen Dame im Unterricht gehört haben. Die Kinder laufen durch die Klasse, sind verwildert, weil sie einfach diese Maßstäbe der Grenzen, wo sie beginnen, nicht gelernt haben.
Wie kann Kindern schmerzfrei oder geht es überhaupt auch, wie können Kindern Grenzen in einer gesunden Weise auch aufgezeigt werden? Was können da Eltern lernen?
Also vielleicht einfach mal der erste Hinweis, Grenzen sind ja auch Regeln, sind Ordnungen. Ich möchte ganz bewusst nicht von Verboten reden, weil das auch so ein Wort ist, das ist nicht mehr heute in aller Munde. Aber bitte, es gibt Regeln, es gibt Grenzen,
Es gibt Ordnungen, es gibt Maßstäbe, die wir einfach einhalten müssen. Und wichtig ist für meine Begriffe, dass wir im Zusammenleben mit unseren Kindern diese Dinge besprechen. Zum Beispiel ein ganz simples Beispiel: um 18 Uhr meinetwegen wird bei uns gegessen. Oder um 13 Uhr oder Kaffee trinken, wie auch immer. Ganz kleine Regeln, dann finden wir uns ein. Wir können uns angewöhnen, meinetwegen Mutti sagt, 5 Minuten vorher rufe ich nochmal oder da schellt ein Wecker oder da gibt es ein Zeichen. Irgendetwas, was wir gemeinsam vereinbart haben, an das wir uns alle halten. Und zwar nicht nur die Kinder haben jetzt zu gehorchen, nein, auch wir Erwachsenen, Mann und Frau, Vater und Mutter halten sich an diese Regeln.
Also wir dürfen uns an die eigene Nase fassen.
Bitte?
Wir dürfen uns an die eigene Nase fassen auch.
Ja, natürlich. Das halte ich für ganz wichtig.
Ja.
Also bei all unserem Thema, wenn wir Eltern uns Dinge herausnehmen, die Kinder nicht machen dürfen, wir nehmen sie uns heraus. Das halte ich, was Autorität angeht, was Verantwortung angeht, für unmöglich. Dann ist es ein leichter Rückfall ins Autoritäre und das passiert immer wieder. Auch nur so ein kleiner Hinweis von der Dame, die als Mentorin für Lehrer tätig war. Ich habe es erlebt, wie Lehrer Kinder duzten. Und wissen Sie, was wir anschließend erfahren haben, weil da keine Grenzen gesetzt wurden. Die konnten ja mit den Lehrern reden, wann und wo sie wollten. Diese Lehrer erlebten, dass das überhaupt nicht lief. Und sie waren schließlich die autoritärsten Lehrer, die ich an der Schule erlebt habe. Das war die Folge, weil sie mit dem falschen Verhalten der mangelnden Grenzsetzung nicht klarkamen.
Eine Möglichkeit, die Sie im Buch beschreiben, Grenzen auch aufzuzeigen, ist das Aufzeigen natürlicher und logischer Folgen des Handelns. Was kann man denn darunter verstehen? Was können Eltern da lernen, Herr Rute?
Ja, also die logischen Folgen sind eine ganz wesentliche Methode. Sie kommen aus der Individualpsychologie. Da bin ich sehr angesteckt worden von Alfred Adler. Das hat mir sehr imponiert. Und zwar mit dem Begriff logische Folgen anwenden. Machen wir den kleinen Unterschied deutlich zwischen natürlichen Folgen und logischen Folgen. Natürliche Folgen sind, wenn wir zu lange in der Sonne gesessen haben, kriegen wir einen Sonnenbrand. Auch da wird, bitte, liebes Kind, reib dich mit dem Mittel ein. Wenn du in die Sonne gehst, bitte am Anfang eine Viertelstunde oder so. Das wären hilfreiche Orientierungen. Bleibt das Kind zu lange, da müssen wir nicht anschließend schimpfen und toben und Strafen aushängen. Die natürliche Folge ist, dass das Kind sich verbrannt hat. Die logischen Folgen hängen mit unserem Verhalten zusammen. Sie spiegeln die Wirklichkeit wider. Wir strafen nicht, sondern das Kind erlebt, wenn du zu spät kommst, musst du das Essen dir selber bereiten. Wenn das Kind, wir wollen um 18 Uhr essen, wir haben das gesagt, wir haben auch nochmal geläutet, um Punkt 18 Uhr beginnen wir zu essen mit den Kindern und ein Kind fehlt, dem ist der Computer oder irgendetwas lieber. Wir essen, das Kind, wenn es kommt, muss sich dahinsetzen, es kommt nicht an den Tisch, weil wir, das habe ich immer wieder erlebt bei Eltern, die ärgern sich schwarz, Mütter haben plötzlich Magengeschwüre, weil sie sich über das Kind ärgern, weil es zu spät kommt, hält den ganzen Abend auf und so weiter. Da können wir ganz lieb sagen, Birgit, du weißt es bitte, wir haben ihn schon begonnen, du darfst gleich in der Küche dir das Essen weitermachen und kannst dann auch abräumen und so weiter, weil du den Rahmen unserer Gemeinschaft gestört hast. Eine logische Folge. Und das können Sie auf viele Dinge beziehen, wenn ein Kind zu spät zur Schule kommt, nicht früh genug aufgestanden ist, zu spät. Das muss es erleben, dass es unter Umständen dann eine Eintragung bekommt. Aber als Vater und als Mutter tobe ich nicht, werde da verrückt und schimpfe mit dem Kind. Nein, logische Folgen sind keine Strafen. So wie ich schimpfe,
ist es eine Strafe. Dann beschimpfe ich das Kind und das wird zur Strafe. Das Kind empfindet das auch so, statt es selber spüren zu lassen, wenn du gegen die Gemeinschaft, gegen Regeln, gegen Grenzen handelst, musst du selbst die Folgen tragen.
Grenzen setzen, logische Folgen anwenden und Ermutigung schenken, das sind, wie Sie sagen, die Eckpfeiler einer ja liebevoll, festen und konsequenten Erziehung. Können Sie sozusagen als Schlusswort uns noch etwas sagen zur Sprache der Ermutigung, die ich meinem Kind gegenüber auch anwenden kann?
Ja, genau. Also bei dem ganzen
ganz kurz
Thema,
noch,
was
bitte.
Wir bis jetzt also besprochen haben, hat die Ermutigung noch so keinen Raum gehabt. Ermutigen heißt immer wieder, ich glaube an das Kind. Ich sehe Möglichkeiten bei dem Kind. Ich kritisiere nicht in erster Linie, sondern ich habe Vertrauen zu dem Kind. Ich mache es, ermutige es auch immer wieder, weiterzumachen, wenn es mal runtergefallen ist. Ermutigte Kinder sind einfach interessierte Kinder. Das entmutigte Kind, um nochmal das Gegenteil zu sagen, ist desinteressiert, ist antriebslos, ist unglücklich. Aber genau das Kind, das ich ermutige, dem ich immer wieder Beistand gebe, das Rückgrat stärke, da wecke ich Interesse, ich mache es stark, es wird selbstbewusst und wird mit dem Leben in jeder Weise fertig.
Herr Rute, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie genommen haben und auch die Worte der Ermutigung für die Eltern und Großeltern, die zugehört haben. Herzlichen Dank, Reinhold Rute, Gruß nach Wuppertal. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie jetzt interessiert sind an dem Buch von Reinhold Rute, über das wir gesprochen haben, es heißt Verwöhnt, bestraft fürs Leben. Sie können es beim Radio Horeb Hörerservice die Daten beziehen, wo Sie das Buch bekommen. Nämlich die Rufnummer des Radio Horeb Hörerservice ist 08323 967 5110. Verwöhnt, bestraft fürs Leben, können Sie aber auch Informationen im Internet bekommen auf unserer Website www.horeb.org. Wir haben bei der heutigen Sendung ein Info-Button hinterlegt für Sie. Wenn Sie da draufklicken, bekommen Sie auch die Bezugsdaten dieses Buches. Wenn Sie ja diese Sendung auf CD hören möchten und vielleicht auch weiter verschenken möchten an andere Leute, die dieses Thema interessant finden könnten, Sie können sich eine CD kostenlos bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 08323 967 5120 oder auch auf unserer Website www.horeb.org können Sie sich sehr bequem quasi mit einem Knopfdruck eine CD dieser Sendung bestellen. Dieser Service ist kostenlos. Ich habe es an dieser Stelle schon häufig erwähnt, Radio Horeb rein spendenfinanziert. Geben Sie einfach für den Dienst, was Sie zu geben vermögen. Da würden wir uns freuen. Es bedankt sich und verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie Gott und einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.